Want you rewind?
Warum Wildeshausen? Der Stadtpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warum Wildeshausen, dem Podcast aus Wildeshausen für Wildeshausen. Hier treffen echte Geschichten auf spannende Köpfe, direkt aus unserer Stadt. Ob Rathaus, Marktplatz oder Lieblingscafé, wir schnacken mit den Menschen, die Wildeshausen lebendig machen. Schön, dass du dabei bist. Kann losgehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warum Wildeshausen, dem Podcast, in dem wir Menschen treffen, die unsere Stadt prägen, bewegen und manchmal sogar dafür sorgen, dass Verträge wasserdicht und Unterschriften rechtskräftig werden. Heute ist ein Mann zu Gast, der wahrscheinlich mehr Unterschriften gesehen hat als die meisten von uns Geburtstagskarten. Ein Mann, der sich beruflich mit Paragraphen beschäftigt, privat hoffentlich auch mal abschalten kann und dessen neue Kanzlei in Wildeshausen in den vergangenen Monaten für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt hat. Herzlich willkommen, Rechtsanwalt und Notar Volker Pickert.
Moin Stefan, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ist riesig
Spaß, mit dir zusammenzusitzen.
Ja, das freut mich. Ist eine ungewohnte Situation. Hast du schon mal einen Podcast gemacht?
Nein, habe ich noch nicht.
Also noch nie Kopfhörer aufgehabt und mal reingeschnackt und so weiter und so fort?
Genau. Ich meine, ich würde mich am liebsten heute noch nicht über Fußball mit dir unterhalten, aber ganz können wir das Thema, glaube ich, auch nicht ausblenden.
Ja, oder? Es war nicht schön. Es war nicht schön. Also ich will eigentlich nicht drüber reden, weil ich auch wirklich bis 1:30 da gesessen habe. Und das hat mich eigentlich am meisten geärgert, dass ich meine Nacht dafür hergegeben habe, weil normalerweise liege ich um 10:30 im Bett und schlafe dann auch. Wir sprachen gerade im Vorgespräch schon drüber, dass es relativ schnell geht.
Guter Schlaf ist so wichtig.
Ja, genau. Das hat mich eigentlich am meisten genervt und ich kam dann nicht in den Schlaf.
Genau.
Das heißt, ich musste dann heute Morgen gerädert aufwachen und ich muss ja genauso wie du zur Arbeit.
Irgendjemand sagte das ja mal, ein schlauer Mensch, ne? Denke ich an Deutschland.
Aber Fußball, wir müssen das jetzt alles wegschieben, wir müssen das jetzt vergessen, wir müssen das
positiv nach vorne schauen.
Positiv nach vorne schauen.
Uns auf die Tour de France und auf Wimbledon konzentrieren.
Mit einem neuen Bundestrainer hoffentlich bald, aber der steht ja auch schon da in der Warteschlange. So. 15 Fragen kriegst du von mir gestellt. Die haben mal was mit dir zu tun, mal mit der Knackerei, mal mit dem Ganzen drumherum. Deshalb fange ich einfach mal an. So, Volker, so Hand aufs Herz. Wolltest du als Kind schon Anwalt werden oder war der Traumberuf damals dann noch Lokführer oder Fußballprofi, wo wir gerade beim Fußball sind?
Ja, als Kind war der Traum, Raumfahrer zu werden oder zwischendurch mal Papst, aber hat sich alles nicht so ergeben.
Ja,
und dann habe ich, nach dem letzten Strohhalm gegriffen und gesagt, okay, studierst du Jura, das hat bei Vater und Großvater auch schon gut
geklappt. Ihr habt da so eine Familienhistorie, ne? Papa ist ja auch und Großvater auch, oder?
Ja, und ganz viele Juristen auch unter den Vorfahren.
Heftig. Ja. Für alle, die deinen Beruf nur so aus Fernsehserien kennen, was macht eigentlich den Alltag eines Rechtsanwalts und Notars wirklich aus? Erzähl mal so ein bisschen.
Ja, also man ist selbstständig, zumindest wir in unserem Büro, und haben Mitarbeiter, die wir zu führen haben oder zu organisieren haben. Das füllt schon einen Großteil des Alltags aus. Aber was das Schöne an dem Beruf ist, und das ist eben die Selbstständigkeit, dass man sich auch aussuchen kann, was man macht und dass man sich spezialisieren kann und dass man vor Ort ist und Menschen begleitet, die auch in seinem persönlichen Umfeld leben. Und das reizt mich enorm. Und die Juristerei ist nicht immer so trocken, wie manche Menschen sich das vorstellen, sondern es ist die Lebenswirklichkeit, in der wir leben, wo wir versuchen, Ordnung reinzubringen und Gestaltungen zu finden, die unser Leben auch einfacher machen. Und da unterstütze ich gerne. Also ich bin ja wenig im streitigen, forensischen, juristischen Bereich tätig, sondern mehr im Gestaltenden. Also ich mache Verträge, ich organisiere Nachfolgeregelungen, berate die Leute dazu, wie sie ihr Unternehmen zukunftsfest machen, möglicherweise in die nächste Generation übertragen. Im Landwirtschaftsrecht bin ich tätig, wie man auch gerade da Nachfolgeregelungen plant. Und das ist schon spannend, dann auch zu erfahren, wie sind die individuellen Verhältnisse. Und das eben hier vor Ort und nicht irgendwie in abstrakten Rechtsfragen, mit denen ich mich beschäftige, sondern ganz konkret Rechtsfragen und Lebensfragen, mit den Personen aus meinem persönlichen Umfeld und meiner Stadt, meiner Umgebung auf mich zukommen.
Das ist ja schön eigentlich, ne? Also ja. Normalerweise, es gibt ja, du hast es jetzt vorhin angesprochen, ich glaube Agrar ist, glaube ich, dein Thema, ne?
Genau.
Es gibt ja viele weitere Sachen, so wie Scheidungsanwälte und so weiter. Die haben, glaube ich, ein bisschen mehr Alarm so um sich rum, oder?
Ja, mein Kollege Fock, der macht ja Scheidungsrecht und führt ja die Vernichtungsfeldzüge.
Geht das da auch mal ein bisschen heiß her da bei euch im Büro? Oder wenn die Parteien aufeinandertreffen? Ich meine, du musst keine Namen nennen, aber...
Ja, im Büro seltener, das ist dann im Gerichtssaal tatsächlich, wenn die aufeinandertreffen. Ja. Aber grundsätzlich versuchen wir, die ganz großen Emotionen rauszunehmen und das zu versachlichen. Oder große Aufgabenstellung von uns ist ja auch erstmal das Problem, was Menschen haben, herauszukristallisieren. Mhm. Menschen kommen zu uns mit einer Fragestellung und durch näheres Nachfragen oder Beschäftigung mit dem Thema merkt man eigentlich, dass der Schuh ganz woanders drückt.
Du bist ja zwischendurch, dann hast du ja, wie macht man das, Notar gemacht oder die Zulassung zum Notar oder... Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja, du warst ja sonst erst nur Rechtsanwalt.
Ganz
wobei das nicht nur, das soll nicht abwertend klingen, sondern also das war dein Job.
Ausschließlich Rechtsanwalt.
Ausschließlich Rechtsanwalt klingt besser, genau. Du bist ja sowieso, bei dir muss man ja aufpassen, was man sagt. Genau. Und wie war das dann mit dem Notar? Das kam dann einfach so oder musste man da irgendwas für studiert haben oder machen oder tun, Fortbildung?
Ja, man musste Fortbildung machen und dann wurde irgendwann in der Wartezeit, die ich zu absolvieren hatte, das dritte Staatsexamen, also die notarielle Fachprüfung, eingeführt. Und das war tatsächlich eine große Herausforderung, das während des laufenden Betriebes als Selbstständiger mit drei Kindern, Familie, die zu organisieren ist, nochmal eben nebenbei sich darauf vorzubereiten. Und das ist sicherlich auch vom Niveau her, wie die beiden Staatsexamina, die man vorher nach Studium und nach Referendariat zu absolvieren hat, wo man sich aber eben ausschließlich darauf konzentrieren konnte, sich für diese Prüfung vorzubereiten. Also das war schon tatsächlich ein Kraftakt. Bin ich froh, dass ich das hinter mir gelassen habe und auch alles geklappt hat. Aber Notar zu werden ist eben nochmal eine weitere Stufe. Ist auch nicht jedermanns Ziel. Mein Ziel war es, weil mein Großvater und mein Vater auch schon Notar waren und ich für meinen Vater viel Notarvertretung gemacht hatte. Das war also jetzt kein Neuland für mich, aber eben die Amtsbezeichnung führen zu können und tatsächlich auch das Amt des Notars auszuüben, was ja sich deutlich auch von dem unterscheidet, was ein Rechtsanwalt macht. Der Rechtsanwalt ist ja immer Parteivertreter, ne? Der sorgt dafür, dass sein Mandant zu seinem Recht bekommt und um dessen Interessen vertreten wird. Und als Notar ist man eher Friedensrichter, ne? Man versucht halt, Parteien zusammenzubringen, Streit zu vermeiden, indem man wasserdichte Urkunden gestaltet, wo man aber auch die Interessen beider Seiten möglichst berücksichtigt, wo man meide, dass Personen ungesicherte Vorleistungen bringen, dass sie halt sich in Risiken reinbringen, die sie gar nicht abschätzen können. Und das ist eigentlich eine sehr erfüllende Tätigkeit.
Das hört sich sehr spannend an, muss ich sagen. Also ich bin gerade überlegen, aber das bringt nichts. Ich habe weder studiert, also mit meinem Sekundarabschluss 1 kann ich das alles nicht mehr machen. Aber es ist auch gut so. Ich glaube, das, was ich gerade mache, kann ich sehr gut. Du beantwortest quasi alle Fragen, die ich habe, auf einmal. Finde ich schon mal sehr gut. Viele Menschen verbinden Juristen ja mit Paragraphen. Wie wichtig ist Menschenkenntnis und Empathie in deinem Beruf?
Fast noch wichtiger als die Paragraphen. Also mein Vater sagte immer, als Jurist musst du nicht viel wissen, sondern du musst nur wissen, wo es steht.
Ja.
Das ist sehr, sehr verkürzt wiedergegeben. Man muss schon die großen Zusammenhänge kennen und man muss natürlich auch in dem Bereich, in dem man spezialisiert ist, sich gut bewegen und die Gesetze und aktuelle Rechtsprechung und Literatur kennen. Aber viel wichtiger ist, das zu übersetzen in den Alltag. Und deswegen ist Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen eigentlich das A und O. Denn nur als kleiner Paragraphenreiter bringt man keinen Mehrwert. In der heutigen Zeit, wo die KI eben losgelöst von Emotionen einem schon sehr viel Informationen liefert. Und es ist tatsächlich
ob die so, dann immer richtig sind, ist ja die zweite Frage. Also noch wird ja alles so ein bisschen in Frage gestellt. Wir sind ja mittlerweile gerade, was die KI anbelangt, an einem Punkt, wo man sich so wirklich, schaffen sie wirklich Arbeitsplätze ab, wird sie ersetzt und so weiter und so fort. Was auch in meinem Job ja nicht gehen würde, ist eben halt das Menschliche, das Zwischenmenschliche. Das wird keine KI jemals hinbekommen.
Ganz genau.
Und das wird genauso sein wie in deinem Job, wenn ich irgendeine, klar kann ich mir eine Anberatung eventuell, aber wenn es dann wirklich davor geht, wird kein Computer oder kein Roboter da vor Gericht sitzen, sondern da wirst du sitzen. Entweder mit mir, weil ich irgendein Problem habe, oder du wirst irgendetwas beurkunden, weil ich es gerne so möchte.
Dann, also es ist Segen und Fluch zugleich.
Absolut.
Früher hat man gesagt, man hat gegoogelt irgendwas und ist dann zum Anwalt
gegangen. Heute ist ChatGPT, das schon, also es googelt keiner mehr.
Googelt keiner mehr. Ja, du kannst ja über Google jetzt mittlerweile auch KI.
Ja, das also, kannst du auch, richtig. Das sehe ich fast noch einfach, aber ich bin ChatGPT-Jünger. Ich bin auch, habe auch das Pro, also von daher alles, was du also siehst, also ich bin eigentlich gar nicht mehr richtig ich. Also
ich leiste mir nur das Plus. Ich glaube, das ist noch eine Stufe mehr, das Pro dann. Ne?
Ja, das Pro ist dann, da bezahlst du auch richtig Geld für. Aber ich kriege auch alles beantwortet, alles fertig. Also ich brauche ein bisschen Grafikkram und so weiter und so fort.
Das hilft beim Kochen auch unheimlich. Ne?
Beim Kochen?
Da musst du mal ein Video von der Pfanne machen, dann kriegst du schon die besten Tipps
wieder. Ja, das jetzt, stimmt.
Wann du das Steak wenden musst.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist
Wahnsinn, ja.
Wenn du so in deinem Leben da als Rechtsanwalt, Notar gibst, so einen Fall, wo du sagst, boah, den werde ich nie wieder vergessen.
Oh, jetzt erwischte mich auf dem Fuß. Also die Fälle, die ich nie wieder vergessen, die möchte ich ganz gerne vergessen. Das waren so Fälle aus meiner frühen Zeit, wo ich das Geld brauchte, wie man so schön sagte. Nein, also wo man alles annehmen musste. Und das waren halt vor allen Dingen so Familienrechtssachen, wo es dann um Sorgerecht ging und wo es immer unschön war, wo man versucht dann, natürlich als Parteivertreter muss man die Interessen seines Mandanten vertreten, aber ob das tatsächlich im Sinne des Ganzen und im Sinne des Kindeswohls dann immer ist, was hinten mal rauskommt oder was man erreicht hat, das sind dann schon die Dinge, die man halt mit nach Hause nimmt. Und das versuche ich heute zu vermeiden. Und da muss man für den Bereich, auch wenn man Strafrecht beispielsweise als Strafverteidiger betreut, da muss man ein besonderer Mensch zu sein. Ich bin dankbar, dass es Kollegen gibt, die das können.
Ja.
Ne, da bin ich.
Gibt es auch was Schönes? Gibt es auch was Schönes? Also, wo du sagst, was Schönes? Also, es muss nicht immer was Schlechtes sein, weil ich das frage, irgendwas, was prägt, so kann ja auch irgendwo sagen, oh, da habe ich mal und da ist das daraus entstanden oder sowas dann.
Ganz genau. Und das habe ich eigentlich fast täglich.
Ja.
Oh. Wenn Grundstücke gekauft oder verkauft werden,
ja,
übertragen werden an die Kinder. Mhm. Das sind Sachen, die macht man so wie heiraten einmal im Leben. Kauft man sich einmal in seinem Leben sein Einfamilienhaus oder überträgt es dann irgendwann an die Kinder. Das sind so besondere Momente, wo ich merke, wenn die Leute zu mir kommen, dass das auch ein besonderer Anlass ist. Das ist auch ein Grund, warum wir versucht haben, jetzt da auch den Rahmen für zu stecken, indem wir halt unsere Kanzlei etwas in noch schickere und ehrwürdigere Räumlichkeiten verlegt haben. Also das sind so die Besonderheiten, an die ich dann gerne denke. Und wenn man durch die Stadt läuft, dass man schaut, hier, Mensch, dem habe ich damals sein Haus verkauft.
Ja, genau. Oder genau,
das Grundstück, wo jetzt ein tolles Gebäude drauf entstanden
genau,
ist.
Ne? Genau, genau.
Oder eine Nachfolgeregelung, wo man sagt, da gab es keinen Streit zwischen den Erben, weil man vorher alles vernünftig geregelt hat, miteinander besprochen hat. Und dann ist es tragisch genug, wenn jemand, ein liebgewonnener Mensch, das Irdische verlässt, aber wenn dann hinterher alles geregelt ist und die Nachkommen sich eben auf ihre Trauer konzentrieren können und sich nicht intern noch weiter zerstreiten, weil Dinge eben offen geblieben sind, dann ist das ein schönes Gefühl und da versuche ich das auch manchmal mir dann auf die Fahne zu schreiben, wenn Straße
dran das ähnelt dann unsere Berufe. Ich bin ja auch dazu da, den Leuten eher ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, indem sie sich hier was Schönes leisten. Aber du hast es gerade schon ganz kurz, so ein ganz kleiner, ihr habt mit der neuen Kanzlei so ein echt architektonisches Statement in Wildeshausen gesetzt. Fang mal vom Anfang an. Wie entstand die Idee für dieses Projekt?
Also die Idee stand eigentlich aus dem Missverständnis.
Das ist schon mal gut.
Wir sind ja alles Wildeshauser, wir drei Kollegen, die wir als Partner die Kanzlei betreiben, Kollege Dr. Meyer, Andreas Fock und ich. Und wir haben in der Presse verfolgt, wie es mit der Knagge weitergeht. Und das war ja über Jahre hinweg ein Trauerspiel. Man ist daran regelmäßig vorbeigekommen und dieses prägende Gebäude für Wildeshausen ist zunehmend verfallen. Und dann war eigentlich eine positive Stimmung entstanden und Lichtblick da, ja, Nordmann will dort ein Brauhaus rausmachen. Auch Wildeshauser Traditionsbetrieb. Und das wäre ja was für uns alle gewesen. Und da hatten wir uns echt schon drauf gefreut. Nach Feierabend, ist ja auch nicht sehr weit weg von unserer alten Kanzlei, dann mal gemeinsam uns in den Biergarten zu setzen und da gemütlich ein Bierchen zu trinken und den Abend ausklingen zu lassen. Und als das dann pressetechnisch dann verkündet wurde, dass dieses Projekt scheiterte, waren wir alle ziemlich am Boden zerstört und haben uns dann auch darüber dann WhatsApps geschickt. Mensch, wie schade, und hatten uns schon so drauf gefreut. Und das war gerade die Zeit, wo wir uns auch intern überlegt haben, dass unsere Büroräume aus allen Nähten platzen und wir einen neuen Standort brauchen. Entweder neu bauen auf der grünen Wiese oder uns ein Bestandsgebäude irgendwo anders innerhalb Wildeshausens suchen. Und irgendwie lief dann dieser WhatsApp-Chat intern zwischen uns dreien so, dass jeder plötzlich dachte, der andere fände das für eine gute Idee, hielt er das für eine gute Idee, dass wir jetzt das in die Hand nehmen und das Gebäude sanieren und da unsere Kanzleiräume rein verlegen. Ja, und dann irgendwann gab es kein Zurück mehr.
Das ist so angegoren und dann ist es angefangen.
Genau, dann haben wir es einfach gemacht und auch nicht mehr viel nachgedacht und auch nicht an das Ende gedacht.
Ja, nee, genau. Und aber absolut Chapeau. Also genau das ist das, was man braucht.
Ja.
Also auch wenn es weh tat, auch wenn es im Portemonnaie weh getan hat oder diese ganzen Art und Weise. Ich war ja schon bei euch in der Kanzlei oder du hattest mich da ja auch schon mal rumgeführt. Da hast du schon mal gesagt, oh, da und hier. Das sind so diese Kleinigkeiten, wenn man so ein Riesenprojekt macht und sowas dann. Aber das ist schon... Also wirklich, einer der wenigen. Ich bin ja auch Macher, das weißt du. Ja. Ich rede nicht lange, sondern mach lieber und frag hinterher, ob ich darf. Und das habt ihr echt wirklich gut gemacht. Aber ich glaube auch, dass ihr von außen keinen großen Widerstand erfahren habt, oder? Kam da irgendwo von da rechts oder links irgendwie?
Nein.
Weißt du, es gibt ja immer, in Wildeshausen wird ja mal gerne gequakt.
Genau, wir meckern alle viel zu viel, nicht nur in Wildeshausen, sondern ganz Deutschland, aber Wildeshausen im Speziellen.
Aber hier am meisten.
Aber hier muss man wirklich sagen, also wir haben gute Unterstützung von der Stadt bekommen, von der Stadtverwaltung, von der Landkreisverwaltung, auch der Denkmalschutz, wo man ja häufig und gerne sich darüber beklagt, dass der zu hohe Auflagen erteilt. Wir haben Auflagen bekommen, ja, aber es war auch eine positive Unterstützung. Und wir sind da auch an dieses Projekt relativ blauäugig rangegangen, denn wir haben noch nie ein denkmalgeschütztes Gebäude saniert, keiner von uns dreien. Und wir sind ja nun auch keine Baufachleute im technischen Bereich, sondern vielleicht, was Baugestaltung, rechtliche Rahmenbedingungen angeht, da schon, aber nicht halt, wie man sowas in die Hand nimmt. Also wir hatten guten Architekten, zwei gute Architekten, Kavim Jacobi und Stefan Damke, die uns sehr unterstützt haben. Und wir haben auch vornehmlich gesetzt auf Wildeshauser Handwerksbetriebe, die wir ja hier zuhauf haben und für die das auch aber eine sehr große Herausforderung waren, weil die auch nicht alltäglich mit Sanierung von alten Gebäuden zu tun haben, sondern Gott sei Dank in unserer Stadt ja auch viel Neues entsteht. Und nicht überall der Denkmalschutz drauf ist. Aber sie haben sich alle reingekniet. Es hat etwas länger gedauert, als wir das in unserer blauäugige Brille vor uns ausgemalt haben. Aber am Ende ist alles gut. Und in der Rückschau ist es richtig, dass wir es gemacht hätten. Hätten wir es von vornherein gewusst, dass es so alles kommt, hätten wir möglicherweise Angst bekommen und
dann machst du es nicht. Dann machst du es nicht.
Deswegen, du musst mal machen und du musst auch mal eben nicht zu viel nachdenken, sondern einfach dich reinstürzen ins Abenteuer. Und das war ein Abenteuer, aber mit vereinten Kräften und eben guter Unterstützung von Verwaltung, aber auch örtlichen Handwerksbetrieben und unseren Architekten sind wir glücklich, dass wir es dann doch nach gut 4 Jahren dann endlich realisiert haben und sind jetzt ein gutes halbes Jahr.
Wollte ich gerade sagen, lass uns nicht über die Zeit sprechen. Also
freuen uns riesig.
Die Kanzlei wirkt ja, wenn du reinkommst, wirkt sie offen, wirkt sie schön, sie wirkt architektonisch, also wie gemalt. Also ihr habt da ja nun wirklich, du hast ja auch noch ein bisschen Historie dahinter, die du mir auch mal ein bisschen nahe gebracht hast. Das ist auch einer der Gründe, warum du heute hier bist. Da irgendwas mit dem Kaufmannshaus oder hau da nochmal eben die Geschichte dazu raus.
Ja, also die Geschichte der Familie Knagge und dieses Gebäudes, die ist schon faszinierend. Eigentlich muss da jemand, der das kann, mal eine Familiensaga drüber schreiben. Ne?
Okay.
Also du liest ja viel und ich lese auch ganz gerne so Familiensagas, also angefangen von Buddenbrock.
Ja, bei mir ist aber eher Krimis und Thriller.
Aber ähnlich könnte man das über die Familie Knagge schreiben. Also Johann Lambert Knagge, der das Objekt gebaut hat. Der war aus einer kinderreichen Familie, Gastwirtssohn hier vom Goldenen Engel in Wildeshausen. Das Gebäude stand damals, wo jetzt die Bahnhofstraße entspringt vom Marktplatz aus, zwischen alter Apotheke und Brasserie.
Mhm.
Das war damals die alte Postkutschenstation auf der Flämischen Handelsstraße. Und da war er spätgeborener Sohn, also der musste dann was anderes lernen, als Wirt zu werden. Sein Vater war auch schon spätgeborener, der musste vom landwirtschaftlichen Betrieb aus dem Kreis Kloppenburg dann auch sich was anderes suchen. Ne? Und wer nicht Landwirt wird, wird dann Wirt. Ne? Mhm. Gibt es ja heute noch den Spruch, wollen das nicht weiter stricken. Aber jedenfalls hat er dann relativ mittellos eine Tuchmacherlehre gemacht, ist dann nach Amsterdam gegangen, in den Tuchhandel eingestiegen, war offenbar sehr sprachbegabt und ist dann von seinem Kompagnon nach Java geschickt worden. Man muss sich vorstellen, Mitte des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem Segelhandelsschiff um Afrika rum, fast bis zur Antarktis, dann wieder hoch nach Batavia, was heute Indonesien Jakarta ist, der größte Ballungsraum der Welt, und hat dort holländisches Tuch, Leinen, verkauft an die Einheimischen, hat aber anders als die meisten anderen das getan haben, das nicht nur im Hafen angelandet und ist dann wieder zurückgefahren und hat seine Schiffe zurückgeschickt und sagt, na, bringt mir neue Ware, sondern er hat die Ware im Landesinneren verkauft, was er besonders deswegen konnte, weil er eben die einheimischen Sprachen sprach, drei javanesische Sprachen beherrschte er. So ist die Überlieferung, hat dort auch eine Einheimische geheiratet, mit der eine Tochter bekommen. Die Ehefrau ist leider im Kindbett verstorben, aber seine Tochter Fina, die hatte er da. Er war alleinerziehender Vater. Wir können das vielleicht mal nachvollziehen als Selbstständige, was das bedeutet.
Viel.
Wenn du eine Frau an deiner Seite hast, ist das noch ungleich einfacher. Aber er war plötzlich in einem fremden Land alleinerziehender, aber liebender Vater einer Tochter.
Ja.
Und musste sich dort durchschlagen als Kaufmann, ist sehr erfolgreich gewesen. Und das Kind ist natürlich, wie es so in den damaligen Zeiten war, dann von einer Gouvernante, also einem Kindermädchen, dann mit großgezogen worden.
Ja, so war das bei mir auch.
So war das auch so. Das höre ich jetzt zwischendurch
eine Babysitterin, aber noch nicht permanent Kindermädchen. Es war eine Gouvernante. Sie sah gut aus.
Ja? War nicht deine große Schwester?
Nein.
Naja, jedenfalls ist er irgendwann, als er etwas kränklich wurde, zwischendurch mal wieder nach Deutschland gereist, hat seine Tochter, die damals so 6-7 Jahre alt war, mitgenommen und hat gedacht, für die ist es vielleicht besser, wenn sie jetzt hier in Wildeshausen bleibt. Und hatte ja schon die Taschen voller Geld, so als so Neureicher wird man sich das heute wahrscheinlich denken. Mhm. Es gibt da wunderbare Berichte aus dieser Zeit, also gerade auch wie, wo er es selbst beschreibt oder sein Sohn auch später beschreibt. Jedenfalls hat er dieses Haus für seine Tochter gebaut. Also hat sich Taschen voller Geld, Wildeshausen hatte damals keine
Zweifel. Sag mal kurz ein Jahr, wann, in welchem Jahr?
Das war 1850.
1850.
1850 bis 1852 ist die Villa Knagge errichtet worden. Und das war die Zeit, wo er gerade zurückgekommen ist, das erste Mal nach Europa, nach Deutschland wieder, nachdem er dort erfolgreiches Handelsgeschäft aufgebaut hat.
175 Jahre ist das Gebäude.
175 Jahre alt.
Wow. Ja, okay. Ja, ja.
Und damals im spätklassizistischen Stil errichtet, so ähnlich wie die Hoffmannshöhe, die kennt noch jeder. Die ist 10 Jahre früher errichtet worden, wenn du Marschweg rausfährst auf der linken Seite, hinter der Tankstelle gegenüber vom Rewe.
Ne? Stimmt.
Der Seite. Da ist auch so ein altes Gebäude. Mhm. Das ist noch damals mit in Lehmbauweise errichtet worden. 10 Jahre später hat man die Knagge dann mit Backstein
gebaut.
Also deswegen vielleicht etwas nachhaltigere Bausubstanz, wobei die Hoffmannshöhe steht ja auch noch, ist ja auch vor Jahren auch liebevoll von den heutigen Eigentümern dann saniert worden. Jedenfalls hat er aber seine Geschäfte noch weiterführen wollen oder müssen in Batavia und deswegen hat er seinen Schwager und seine Schwester wahrscheinlich, von der ist nicht so viel die Rede, aber den Schwager dort als Hausherrn eingesetzt und seine Tochter mit der Gouvernante dort gelassen in Betreuung seiner Verwandtschaft, die ist dort dann weiter aufgewachsen und gut betreut worden. Und für die hat er eben dieses tolle Haus. Stadt Wildeshausen, damals keine 2000 Einwohner, irgendwie was um die 200 Haushalte nur.
Mhm.
Und vor den Toren der Stadt war eigentlich nichts. Da waren ein paar kleine Gehöfte, aber es war nicht viel Bebauung. Das war praktisch dann autark, mehrere Hektar großes Grundstück. Parkähnlich hat er sich das angelegt. Also der hat richtig dann seinen Kumpels von früher aus der Jugend gezeigt, die, oder aus mir ist richtig was geworden.
Ja, das fühlt sich gerade danach an.
Und
ja,
dementsprechend ist das damals auch errichtet worden. Und dann ist er aber, wie gesagt, nochmal eine ganze Zeit wieder zurückgereist nach Indonesien und hat dort seine Geschäfte weitergeführt. Und ist danach, nachdem er seine Geschäfte abgewickelt hatte, als junger Witwer über den Landweg nach Europa zurückgereist, über Indien, Ägypten, Suez, nach Italien. Und das war so die Zeit, wo Tourismus noch nicht so verbreitet war wie heute, ne? Wo man eben mal schnell in die Domrep fliegt oder wo auch immer hin. Sondern da war das noch ein bisschen aufwendiger und das haben auch nicht viele gemacht. Aber so Goethe ist ja auch Ende des 18. Jahrhunderts durch Italien gereist und hat da so eine Bildungsreise gemacht und Lustreise, hat sich die alten antiken Städte angeschaut. Und ähnlich hat er das wohl auch gemacht. ich stelle mir das so vor, als junger Dandy, Taschen voller Geld in schicken Hotels, Mondänen dort.
Das Wort Dandy habe ich lange nicht mehr gehört. Aber, ich glaube, die haben es dann gelebt.
Und irgendwann hatte er aber Sehnsucht nach seiner Tochter, also auch eine tolle Geschichte, und hat nach der geschickt und sagt, ich soll ihm noch entgegenreisen. Damals noch mit einer Kutsche, ne? Bahnverbindung gab es noch nicht so wie jetzt. Ja. Fliegen konntest du ohnehin nicht.
Nein.
Und dann ist die mit der nächsten Gouvernante, also die er aus Java mitgebracht hatte, die hat zwischendurch ist dem Alkohol verfallen, den Weinkeller leer gesoffen. Also gibt es tolle Berichte. Also deswegen für den Familiensager gibt es da schon sehr viel Stoff. Ich will das jetzt ein bisschen verkürzen.
Okay, kürz es ab, kürz es ab.
Damit man hinterher auch das Buch noch kauft.
Genau.
Jedenfalls ist die ihm entgegengereist, die neue Gouvernante, eine junge Dame aus gutem Hause, Fräulein Landgräber, erinnert mich so ein bisschen an Heidi, ne? Die ist mit der Tochter ihm entgegengereist und auf der Weiterreise haben die beiden sich verliebt. Und die hat er dann auch geheiratet, die Fräulein Landgräber. Die war dann hinterher dann Frau Knagge und hat ihm noch drei Kinder geschenkt. Also und es war, also ist eine richtig, also genau unheimlich viel Stoff für eine Familiensaga. Er ist dann mit seiner Familie auch in die Knagge dann gezogen. Willeshausen wurde ihm aber im Winter etwas zu kalt. Dann ist er nach Wiesbaden gezogen. Das war damals auch so. Die schicken Leute sich aufgehalten haben mit etwas milderem Klima. Hat dort nochmal angefangen, einen Steinbruch zu übernehmen als Kaufmann.
Er war sehr rege.
Hat mit Willeroy und Boch damals so in den Anfängen, wo die Keramikproduktion industrialisiert wurde, zusammengearbeitet. Deswegen findet man sich auch diesen wunderschönen Fliesenspiegel an der Außenfassade des Gebäudes. Auch diese beiden Terrakotten, die rechts und links des Treppenaufgangs außen stehen, kommen von Willeroy und Boch, sind aus Materialien aus dem Steinbruch gegossen worden, die der Knagge dann betrieben hat. Und dann zum Ende seines Lebens hat er es vererbt an seinen Sohn, der in Deutschland geblieben ist. Einer seiner beiden Söhne aus zweiter Ehe ist nach Australien ausgewandert, dort auch mutig und erfolgreich gewesen als Kaufmann. Große Familie, von der wir jetzt auch viel Zuspruch erhalten haben. Also wir bekamen Post und E-Mails aus Australien jetzt im Zuge der Renovierung, weil das man da auch teilgenommen hat, was hier in Schlauchhausen passiert. Also das war... Das Gebäude atmet Geschichte, atmet Wildeshauser Geschichte und atmet Geschichte von Personen, die hier in Wildeshausen unheimlich was geleistet haben, diese Stadt nach vorne gebracht haben. Und Wildeshausen hat sich so sehr entwickelt in diesen letzten 175 Jahren, dass man das gar nicht glauben kann jetzt in der Nachschau. Und deswegen ist es gut, dass es noch so Zeugnisse aus dieser Zeit gibt.
Ja, und also nicht nur das Gebäude, sondern auch die Geschichte drumherum. Ich finde das... Ja. Sehr, sehr spannend. Danke, dass ihr das gemacht habt. Also das hat ja alles nochmal nach oben gespült, sonst wäre es wahrscheinlich wirklich irgendwann zerfallen. Oder irgendwas anderes wäre daraus entstanden.
War kurz davor gewesen.
Ne? Ja, genau. Deshalb, glaube ich, war es auch genau das Richtige. Man kann da gar nicht genug Danke sagen. Wir gehen mal ganz kurz du hast ja nun ziemlich viel um Ohren, hast ja selber gesagt, drei Kinder, Frau. Gut, die Kinder sind jetzt auch schon einen Tag älter. Aber was ist dein Ausgleich zum Berufsalltag?
Tatsächlich die Familie. Denn das ist eigentlich der zentrale Mittelpunkt meines Seins. Und dann kommt erst die Arbeit, das Geschäft. Ne? Und also da setze ich schon vielleicht andere Prioritäten als viele andere Selbstständige, die sagen, erstmal muss das Geschäft laufen und dann kannst du dich um die Familie kümmern. Aber für mich ist die Familie steht an zentraler Stelle. So habe ich es auch in meiner Familie, von meinen Eltern erlebt. Und das ist aber auch ein sehr guter Ausgleich zum Beruf. Und man verbringt ja sehr viel wache Zeit im Büro, im Unternehmen, die auch sehr erfüllend ist. Aber die restliche wache Zeit und auch die man nicht wach ist, verbringt man eben zu Hause.
Anfänglich merkt man es nicht so, aber mit dem Alter kommt das. Ja. Also du merkst dann schon, dass sich das dann wieder verschiebt. Du willst auf der einen Seite willst du Erfolg haben, du willst, dass deine Kanzlei oder der Laden oder das Unternehmen gut läuft, dann nimmst du nicht so viel Rücksicht und dann merkst du aber, dass sie eigentlich immer die ganze Zeit da waren und dich einfach nur in Ruhe gelassen haben, was ja auch eine sehr schöne Sache sind, aber irgendwann fordern sie das dann auch ein, dass sie dann sagen so, aber das ist glaube ich, kein...
Die Angst ist eher da, dass sie es irgendwann nicht mehr einfordern, ne? Und das ist,
Das auch das tun sie und man muss nicht sauer sein.
Man muss sie auch laufen lassen, das ist richtig. Muss ich meiner Frau auch immer beibringen, dass
ja,
auch
mal loslassen muss. Ich bin aber genauso. Meine Kinder, die wollen auch nur semi was mit mir zu tun haben. Aber das ist dann eben halt so, das ist, dafür hat man, ich bin ja immer der Mensch, der viele Fragen stellt. Meine Frau ist die zuhört und ich stelle ständig nur Fragen. Und das ist ja natürlich in dem Alter zwischen 21 und 25 äußerst unangenehm. Ja. Weil ich will ja wissen, was passiert. Aber das wollen sie auch nicht immer so erzählen. Du hättest ja wahrscheinlich überall auf der Welt, nicht überall auf der Welt, aber zumindest in Deutschland, eine Kanzlei aufmachen. Warum hier in Wildeshausen?
Tatsächlich, weil mein Vater gesagt hat, so, wenn du jetzt nicht kommst, dann suche ich mir einen anderen. Ja, und das Ziel war tatsächlich, immer nach Wildeshausen zurückzukommen, auch von meiner Frau hier zu leben und hier Familie zu gründen. Weil Wildeshausen hat Lebensqualität. Ich bin ja hier aufgewachsen, war als Austauschschüler mal so mit 15, 16, ein Jahr in den USA. Das hat mir damals schon die Augen geöffnet, dass es nicht immer nur schön ist, nach dem Fernen zu streben. Bis dahin war das so. Ne? Da war bloß raus hier aus der provinziellen Enge und ich wollte so Amerika, große, weite Welt. Was auch toll war, eine tolle Erfahrung. Und ich mir das auch vorstellen können, jetzt noch mal da ein, zwei Jahre in Amerika oder auch in anderen Ländern zu leben. Aber Familie gründen, dauerhaft zu sein, ein Umfeld zu haben, das gelingt in so einer Kleinstadt. Mittelzentrum sind wir ja, in Wildeshausen, optimal. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir haben gute Schulen, wir haben Sportvereine, wir haben eine tolle Infrastruktur. Wir haben die Nähe trotzdem zu Großstädten wie Bremen, Hamburg. Man ist an der Küste sehr schnell. Also Flughafen ist nicht weit, wenn man mal tatsächlich in die Ferne streben möchte, in die weite Ferne. Also Wildeshausen hat alles das, was Lebensqualität schafft. Dessen muss man sich bewusst machen, dadurch, dass man mal auch was anderes sieht, nämlich in die Ferne geht, dass auch nicht immer alles Gold ist, was glänzt.
Nein.
Und deswegen, das war, meine Frau kommt ja auch hier aus der Landgemeinde, aus Konrade, das ist ein Landkreis vom Bauernhof. Wir haben in Würzburg studiert, war eine tolle Zeit, aber irgendwann haben wir gesagt, beruflich und vor allen Dingen familiär wollen wir uns in Wildeshausen niederlassen. Und da sind die beiden Berufe Arzt und Jurist natürlich auch gut geeignet. Es gibt Jobs, die kannst du nicht in Wildeshausen machen. Ne? Wenn du irgendwie mit einem großen Unternehmen, Industriebetrieb arbeitest, dann musst du halt auch tatsächlich in der Welt arbeiten, wenn du da Karriere machen möchtest. Aber als Jurist und Arzt wird man auch hier gebraucht. Und ich bezeichne mich auch, ohne dass ich das als despektierlich empfinde, wenn andere das sagen, als Feldwald- und Wiesenanwalt und Notar. Also ich beackere den Bereich, der hier gebraucht wird. Ich mache keine großen Mergers und Acquisitions. Ja. Das hat mich auch im Studium nicht groß interessiert, sondern mich interessiert das, was den Menschen direkt betrifft, was bei uns hier vor Ort betrifft, was die mittelständischen Unternehmen, die wir hier haben, betrifft, was die Handwerksbetriebe betrifft und was halt die Bewohner der Stadt Wildeshausen an juristischen Dienstleistungen brauchen. Und da gibt es zuhauf.
Volker, ich habe noch nie einen Gast gehabt, der aus 15 Fragen 6 gemacht hat. Weißt du, also mit jeder Sache, ich wollte gerade dann die nächste Frage stellen, mit den Sätzen beantwortest du quasi, wir haben über die Digitalisierung, künstliche Intelligenz schon gesprochen, dann eben halt wegen dem Standort Wildeshausen. Jetzt habe ich dich ja eigentlich schon gefragt, warum du in Wildeshausen bist, also eigentlich die Kernfrage unseres Podcasts. Wir rennen also auch schon aufs Ende zu. Deshalb werde ich dir die Frage, warum Wildeshausen, gar nicht mehr stellen, weil die hast du nämlich schon gerade mit allen beantwortet. Deshalb gibt es jetzt Quick and Dirty. Das sind 5 Fragen. Nicht nachdenken, einfach nur sagen. Erste Antwort zählt. Kaffee oder Tee?
Tee.
Anzug oder Jeans?
Jeans.
Vertrag lesen oder Krimi? Oder Saga?
Vertrag.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Papier oder Tablet?
Tablet.
Ehrlich?
Ich hätte jetzt mittlerweile,
ich habe
vor einem Jahr umgestellt und das funktioniert wunderbar.
Okay. Wir haben, das ist mittlerweile auch Tradition, also der Podcast-Gast darf sich seine Folge quasi selber betiteln. Das heißt, das habe ich jetzt irgendwann mal eingeführt, das war so eine random Idee von mir, dann hat das auch einigermaßen gut geklappt. Also die letzten Gäste haben dann auch sich dann was ausgedacht. Das heißt, die Sendung heißt ja Warum Wildeshausen und dann steht da ja Volker Pickert und dann steht da ja ein Bindestrich. Und jetzt irgendetwas, wo du sagst, du hast jetzt ja lange genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ich hatte dich ja schon vorher darauf eingestimmt. Was soll denn dahinter stehen?
Klar und deutlich.
Klar und deutlich, wow, gut, nehme ich. Ich höre mir den ja sowieso nochmal an, dann vergesse ich das nicht. Aber klar und deutlich finde ich auch gut. Ehrlich und authentisch hatten wir, glaube ich, bei Timo Poppe, der war das letzte Mal da. Sehr, sehr schöne Folge. Kann ich auch nur empfehlen, sich die anzuhören. So wie alle anderen Folgen auch. Volker, das war, ich soll mal sagen, herzlichen Dank, ne, für das offene, sympathische und spannende Gespräch.
Ja, das Kompliment gebe ich gleich zurück.
Ja, ist gut, danke. Weiterhin viel Erfolg mit dem, was du machst. Ne? Viele zufriedene Mandanten, natürlich alles Gute, beruflich, privat. Wir schnacken ja sonst auch noch mal so ein bisschen zwischendurch. Und das ist sehr schön, dass du heute Gast bei uns warst bei Warum Wildeshausen. Ich möchte noch einen Veranstaltungshinweis rausgeben, bevor wir uns verabschieden. Am 29. September 2026 haben wir einen spannenden Abend mit dem Unternehmensberater Philipp Semmelroth. Das ist 19 Uhr in Gut Sparsche. Das Thema ist Unternehmertum, Erfolg, Wachstum, Umsätze. Ne, wie verdiene ich hier in Wildeshausen noch mehr Kohle? Und so weiter und so fort. Das ist das Thema. Ein Abend voller Inspiration für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die gern da mal über den Tellerrand schauen. Ich sage vielen Dank, dass ihr auch heute wieder bei Warum Wildeshausen dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, erzählt euren Freunden davon und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Denn spannende Menschen, interessante Geschichten und echte Persönlichkeiten gibt es hier direkt vor unserer Haustür. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bleibt Wildeshausen verbunden. Vielen Dank. Tschüss, Volker.
Tschüss zusammen.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Be Local Wildeshausen e.V. Mit freundlicher Unterstützung der digitalen Erlebniswelt Wildeshausen, Studio Digitale Erlebniswelt Wildeshausen, Produzent und Unterstützung Thorsten Timm, Podcast-Host Stefan Gerdes. Weitere Informationen unter www.belocal-wildeshausen.de.
To rewind.
Warum Wildeshausen? Der Stadtpodcast.